Ein Thema, das tief unter die Haut gehen könnte. Heute sprechen wir über etwas, das mehr Menschen betrifft, als man glaubt und das Leben auf zerstörerische Weise beeinflussen kann. Wir sprechen über toxische Beziehungen. Bist du bereit, deine rosarote Brille abzulegen? Dann bleib dran, es könnte augenöffnend sein.
Mutig und motiviert durchs Leben. Der Motivationspodcast mit U wie unterhaltsam, unerschütterlich und unglaublich empathisch. Das ist Angie's Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angie's Talk mit mir, Angie Jacobsen, und mit meinem Sidekick Martin Puscher. Martin, bist du da?
Ich bin da und ich bin nicht toxisch.
Ha, das kannst du leicht sagen, Martin. Da wollen wir doch mal genau reinhören. Ich muss gestehen, gleich mal hier ein privates Statement. Als ich die Folge vorbereitet habe die letzten Tage, habe ich immer wieder so ein bisschen, ich bin ja ein Riesenfan von Reflexion, ich habe immer wieder reingehört, bin ich vielleicht toxisch? War ich da vielleicht toxisch? Ich weiß nicht, wird es dir auch so gehen? Hinterfragst du sowas auch mal oder ist es bei dir ganz weit weg, Martin?
Nee, unbedingt. Also das Thema toxisch, den Einfluss, den man vielleicht, den negativen Einfluss, den man auf andere Menschen hat, da denke ich schon immer wieder drüber nach, weil ich denke, das gehört auch zur Selbstreflexion mit dazu, sich besser machen wollen und nicht toxisch zu sein. Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige persönliche Eigenschaft.
Geht mir genauso. Lass uns doch gleich mal damit starten, dass wir mal kurz definieren, was ist denn überhaupt eine toxische Beziehung? Magst du das übernehmen? Du bist mein Brain, Martin. Wie definieren wir denn toxische Beziehung?
Ja, toxische Beziehung wird gerne betrachtet als etwas, was emotional oder psychisch belastet eine Persönlichkeit und was mehr Stress als Freude bringt. Das hat dann Auswirkungen, so persönliche Ungleichgewichte, dass man das Gefühl hat, kontrolliert zu sein, abhängig zu sein oder manipuliert zu werden. Das sind so die typischen Zeichen einer toxischen Beziehung, Angie.
Vielleicht können wir gleich noch drauf eingehen, Martin. Es ist ja eng an dem Thema Narzissmus auch dran, was heute nicht unser Thema ist. Aber ich glaube, wir sollten mal kurz den Unterschied erklären zwischen den beiden. Toxische Beziehung versus Narzissmus. Ich glaube, das überlasse ich auch nochmal dir, Martin.
Das hast du schön gemacht, Angie. Der Narzisst oder die Narzisstin. Ja, was sind das für Persönlichkeiten? Das ist ein spezifisches Persönlichkeitsmuster, das wir bei diesen Persönlichkeiten finden. Und es ist aber nicht die einzige Ursache wirklich für toxische Beziehungen. Also diese Narzissten, wie wir sie vielleicht auch kennen, stellen sich unheimlich gerne in den Mittelpunkt. Und übrigens, die meisten Narzissten sind unheimlich charmant, wenn man sie kennenlernt. Die umfassen Menschen, ja, und durch Lob und durch Anerkennung wollen sie selbst auch im Mittelpunkt stehen. Aber dann, Narzissten, mit denen eine Beziehung zu führen, ist außergewöhnlich schwierig, weil am Ende des Tages zählt nur eine Person, die wichtig ist, nämlich der Narzisst oder die Narzisstin.
Genau, und über die wollen wir heute nur leicht angeditscht mal reden, aber das ist nicht unser Thema. Wir bleiben bei den toxischen Beziehungen, denn hier ist auch noch viel Spielraum, um etwas zu tun, etwas zu ändern und auch zu sehen, wie du dich davor schützen kannst. Ja, Narzissmus ist wirklich ein pathologisches Thema. Da müsst ihr auch wirklich euch richtig Hilfe holen, wenn ihr ernsthaft mit einem Narzissten zu tun habt. Zu tun haben wir alle damit, weil wir ja auch in unserem Umfeld, in der Arbeit und so weiter. Aber definieren, wer ist es nun, wer nicht, da gehört schon etwas mehr dazu. Deshalb, da begeben wir uns jetzt heute nicht rein, da sind wir nicht die Profis. Toxische Beziehungen. Du hast es gut erklärt, Martin. Ich möchte sogar noch jetzt draufsetzen, warum reden wir denn heute drüber, Martin? Wichtig ist mir, das Thema ist relevant, denn es geht um das mentale Wohlbefinden, um unsere emotionale Gesundheit und ganz wichtig, unser Selbstgefühl, Selbstwertgefühl leidet darunter, wenn du mit toxischen Menschen oft Kontakt hast. Und das sind genau unsere Themen, Martin. Mentales Wohlbefinden, emotionale Gesundheit, Selbstwertgefühl, diese ganzen wichtigen Dinge, die wir schon jetzt das ganze Jahr über in unserem Podcast ansprechen, die leiden darunter, wenn du mit jemandem ständig Kontakt hast, der toxisch ist. Toxisch kommt übrigens der Begriff das ist praktisch Gift, ja, toxisch ist ein giftiger Umgang und ich weiß jetzt schon, dass viele von euch im Kopf haben, oh ja, da kenne ich jemand, da muss ich mal genauer reinleuchten, das könnte sein, dass das eine toxische Beziehung ist. Ja, was haben wir für toxische Beziehungen? Wir können davor gar nichts halt machen. Martin, wir haben das nicht nur im Berufsleben, im Umfeld. Ich meine, wenn ich an der Kasse stehe und merke, der vor mir an der Kasse steht, ist toxisch, das ist, kann mir reichlich wurscht sein. Ja, da bin ich in 5 Minuten raus, dann bin ich vorbei. Aber was tue ich, wenn jemand vielleicht im Familienumfeld oder sogar der eigene Partner, die Partnerin toxisch ist? Und du hast das, glaube ich, schon erlebt, Martin.
Ich denke mal, es geht vielen Menschen so, wenn man ein bisschen Lebenserfahrung eingesammelt hat, dass man mit einer Persönlichkeit zusammen ist, die man vorher einfach anders eingeschätzt hat, aber die sich dann wirklich herausstellt als eine Persönlichkeit, die im höchsten Maße manipulativ zum Beispiel ist. Und wo du auch an deiner eigenen Empfindsamkeit merkst, oh, jetzt passiert hier aber etwas in mir. Ich fühle mich in meiner Haut, in der ich mich normalerweise sehr wohl fühle, überhaupt nicht mehr wohl, sondern ich kann dieser Person niemals etwas recht machen. Es kommt Drangsalierung auf einen zu und so weiter und so fort. Und ältere Menschen haben das auch gerne mit Hörigkeit umschrieben. Du bist dieser Person hörig. Und häufig ist es ja so, dass toxische Beziehungen ja nicht sofort toxisch anfangen, sondern sie steigern sich. Und da gilt es natürlich, diese leichten Signale auch tatsächlich zu identifizieren. Wie beginnt denn eine toxische Beziehung und wie erkenne ich es an mir? Und wie erkenne ich es, ja, in der Reflexion, dass hier nichts Gutes im Bunde ist?
Genau das ist unser Thema, Martin, und ich würde sehr gerne jetzt mal auf ein paar so Merkmale und Anzeichen im Detail eingehen, damit wir mal so ein bisschen zeigen, wie man es merken kann. Du hast ja sehr richtig gesagt, dass das ein schleichender Prozess ist und manchmal ganz klein anfängt. Lass uns mal draufschauen. Ich sehe hier als ersten Punkt, den wir haben, Gaslighting. Magst du den erklären, Martin?
Ja, ist es gar nicht so einfach für mich, weil der Begriff Gaslighting ist für mich auch relativ neu. Die Psychologen, also die Persönlichkeitspsychologen, kennen den natürlich schon länger. Das ist so eine Art der psychischen Manipulation, bei der man wirklich die Wahrnehmung oder auch tatsächlich den Verstand einer anderen Person in Frage stellt. So nach dem Motto, das bildest du dir nur ein, du übertreibst total. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Also die Wahrnehmung der Person wird nicht wahrgenommen, sondern wird in Frage gestellt. So nach dem Motto, du bist blöd und ich bin richtig. Das ist eine Form von Gaslighting.
Und da achtet einfach mal drauf, ob ihr vielleicht jemanden habt, der euch da immer so klein macht mit so Sachen. Ach, das weißt du doch gar nicht genau. Bist du dir da sicher? Also immer so ein Infragestellen von Dingen, die du sagst, ja. Und ich erinnere mich zum Beispiel schon an Bekannte, also Menschen in meinem Leben, die immer wieder hinterfragt haben, was ich tue, aber jetzt nicht auf eine interessante, wertschätzende Art, wo ich sage, ah ja, die Person hilft mir, so wie wir das machen, Martin, dass wir, wenn wir neue Projekte haben, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen durchleuchten, hast du daran gedacht, hast du das überdacht, sondern die wirklich immer wieder einen in eine Unsicherheit werfen. Gaslighting ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein großes Thema und das könnt ihr alle gut merken. Das ist ein ständiger Energieverlust. Ich habe schon mal erzählt, glaube ich, von meiner Freundin in Augsburg, die ja da ganz einfach einen Begriff geprägt hat, die Outputler und die Inputler, die sagt, es gibt Leute in ihrem Leben, wenn sie mit denen Zeit verbringt, dann geht sie danach heim und ist groggy, fertig, hat keine Kraft mehr, hat mehr gegeben, als sie irgendwie nicht jetzt nehmen konnte, aber hat eigentlich nur gegeben und ist ausgelaugt. Und das ist etwas, was auch ein Anzeichen auf toxische Beziehungen ist. Das ist so irgendwie, wie wenn dir einer Blut abzapft, ja, und du merkst danach, boah, mir ist richtig was genommen worden. Du bist erschöpft, du fühlst dich schlapp. Grund dafür ist natürlich auch, weil du in dem Gespräch entweder die ganze Zeit zuhören musstest, weil die Person nur ihre Sorgen über dich ausschüttet. Vielleicht auch, weil du ständig Rücksicht nehmen musstest, was die Person sagt, ja, förmlich so ein Eierlauf, bloß nicht irgendwie in die Schräge, weil dann regt sie sich auf und dann geht es noch weiter und dann gibt es einen Streit und so weiter, weil du ja Konflikte vermeiden willst mit dieser Person, weil du merkst eigentlich schon, das ist kein easy Umgang. Ich persönlich sage ja immer, ich meine, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sage, wenn ein Zusammentreffen mit Menschen, also ich versuche das natürlich und wenn ich aber nach 2-3 Mal merke, das raubt mir mehr Energie, als es mir gibt und es ist keine Leichtigkeit dabei, ja, dann muss ich mich schon entscheiden, ob ich diese Beziehung mit den Menschen weiterführen möchte. Wie siehst du das, Martin?
Ja, das ist ganz dramatisch, weil natürlich auch die persönliche Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft im Alltag einfach ganz gnadenlos unterminiert wird. Dann stelle ich mir das einfach vor im Berufsleben, es muss nicht immer in der Partnerschaft sein, wo genau so etwas zusammenkommt. Wenn ich eine Kollegin, einen Kollegen habe, mit dem ich jeden Tag zusammenarbeiten muss und mit dem ich in einem Büro sitze, vielleicht auch im Homeoffice gemeinsame Projekte mache und so weiter und so fort. Und ich habe stets dieses Gefühl, dass ich auf meine Worte achten muss, weil die Person mega anstrengend ist, also sofort aus der Haut fährt, mich beschuldigt, wie käme ich denn dazu, so etwas zu sagen? Oder weil man einfach natürlich sofort in einen Konflikt hineinrutscht. Das ist natürlich auch in einer beruflichen Auseinandersetzung extrem anstrengend. Und was passiert? Ich kann meinen Job nicht mehr gut machen, weil ich permanent wirklich mit negativer Energie mich beschäftigen muss. Und diese negative Energie zieht mir alles raus. Die Energie, die ich eigentlich brauche, um meinen Job gut zu machen, Angie.
Jetzt setze ich aber noch einen drauf, Martin. Kollege im Team, das ist das eine. Aber was mache ich denn, wenn mein Chef, meine Chefin total toxisch ist, ja, und Energie absaugt? Und in jedem Teammeeting merke ich schon, oh, ich gehe da raus. Ich will schon gar nicht hingehen. Ich will schon gar nicht hingehen, weil ich weiß, da gibt's jetzt wieder knüppeldick. Die Fehler machen nur wir, die Kollegen, oder womöglich ich als einzige Person, wo immer draufgehauen wird. Also ich habe zum Beispiel jemand im Coaching gehabt, die hatte das Problem. Da haben wir wirklich dran arbeiten müssen, weil das Selbstbewusstsein geht zurück. Wir hinterfragen uns ja auch, bin ich wirklich schlecht? Ja, ich hatte eine Person vor mir, die wirklich klein wurde, obwohl sie eine ganz tolle in ihrem Beruf, eine Koryphäe ist, die wurde immer kleiner, weil sie dann da auch irgendwann drauf gehört hat, ja, wahrscheinlich bin ich nicht so gut. Und das musst du dann alles erstmal wieder aufbauen. Hast du das schon erlebt? Hast du einen Tipp, Martin, wenn der Chef so ist?
Vielleicht war ich früher selber so ein Chef, Angie. Denn es geht natürlich auch darum, dass man die unterschiedlichen Sensibilitäten von Persönlichkeiten auch versuchen muss, wirklich in so einer Gruppe einzuschätzen. Früher ist mir das nicht wahnsinnig leicht gefallen, diese unterschiedlichen emotionalen Bedürfnisse von Mitarbeitenden auch wirklich gut einschätzen zu können. Sondern dann war halt die harte Ansage, hat halt das gesamte Team getroffen. Und wenn du dann ehrlicherweise in die Gesichter dieser Menschen geguckt hast, hast du halt auch unterschiedliche Reaktionen gehabt. Es gibt diejenigen, die gesagt haben, okay, das ist ein Ansporn, der Chef hat den Fehler richtig erkannt, ich streng mich an. Die anderen, die sagen, aber ich habe mich doch schon so angestrengt. Wie kann er denn nur so etwas sagen, dass ich hier noch mehr leisten muss? Ich habe doch schon mein Bestes getan. Und ich glaube, dass diese Art von Toxik auch natürlich etwas mit der Selbstwahrnehmung einer jeden Person zu tun hat. Höchst sensible, empfindsame Menschen leiden natürlich besonders unter diesen toxischen Anwürfen, wie ich das vielleicht früher auch gemacht habe. Und wiederum andere sagen, lass den reden, der redet sowieso den ganzen Tag und morgen scheint sowieso wieder die Sonne. Ich glaube, das ist ein dünner Pfad, den man da tatsächlich beschreitet. Auf der einen Seite die Sensibilität von Menschen, auf der anderen Seite die Empathie, die der Chef haben muss, um halt die unterschiedlichen, ja, Empfindsamkeiten auch wirklich zu berücksichtigen. Gar nicht so einfach, Angie.
Und vor allem je nach der Branche, in der du auch arbeitest. Ich möchte mal behaupten, ich bin jetzt 35 Jahre in der IT-Branche, die ja in den 80er, 90er Jahren sehr männerdominierend war. Nichts gegen Männer, ganz im Gegenteil. Aber heute ringen ja Unternehmen um Manager, die Empathie haben und können. Ja, das ist ja etwas, ist so ganz auf dem Tableau wird es immer noch nicht. Aber im Grunde ist es das, was gebraucht wird, um die Mitarbeitenden auch richtig führen zu können, motiviert, ja. Und das können ja viele immer noch nicht. Und jetzt versucht man händeringend, das in die Unternehmen reinzubringen und das ist nicht so easy. Mein Tipp in eigener Sache, such dir, wenn du in dem Problem bist, halt auch mal einen Coach, weil der kann dir da raushelfen. Ich zum Beispiel. Kleine Werbung in eigener Sache, Martin.
Und das ist ja wichtig. Ich erinnere mich dran, ich habe während meiner Jugendzeit unterschiedliche Jobs gehabt. Ich habe auf dem Bau gearbeitet, auf dem Hochbau. Ich habe im Theater gearbeitet als Kulissenschieber und Beleuchter mit allem drum und dran. Und das Interessante ist, dass es in diesen Gewerken, so nenne ich sie einfach mal, einfach auch darum geht, gut zu funktionieren als Mitarbeiter. Ich war ja kein Vorarbeiter, sondern ich war Hilfsarbeiter. Ich habe Beton gemacht, ich habe Eisen gemacht mit allem drum und dran. Hey, da gibt's natürlich klare Ansprachen. Aber ich erinnere mich gerne an eine Situation auf dem Bau, wo ich permanent getrieben war, also noch schneller zu machen, noch schneller zu machen. Ja, das kannst du so nicht machen, du musst es anders machen. Ja, wir sind immer noch hinter dem Zeitplan, also wo wirklich der äußere Druck so groß war. Achtung, dass der kleine Martin abends nach Hause gefahren ist und eigentlich kurz, ja, die Tränen in den Augen hatte. So nach dem Motto, mit dem kann ich nicht weiterarbeiten. Ich habe ihn nur den Treiber genannt, also wirklich wie ein Sklaventreiber. Und was ich gemacht habe, ich bin aus dem Job rausgegangen. So einfach ist das, weil ich konnte es auf diese Art und Weise jeden Tag nicht mehr ertragen.
Ich denke, das ist ein Grad, den man abwägen muss. Und da ist es auch gut, wenn man gute Berater hat. Wenn ich jetzt ein ganz junger Mensch bin, dann habe ich hoffentlich Elternteile oder eine tolle Oma oder Tante, die mich da beraten kann. Denn nicht immer muss man ja zwingend gleich rausgehen. Ich hatte eine ähnliche Situation, Martin, wie du. Ich war in meiner Lehrzeit aufgehoben bei dem tollen Konzern IBM in München. Das war natürlich ein gesetteltes, seriöses Unternehmen, und da bin ich nach 5 Jahren weggegangen, hatte meine Lehre fertig und bin zu einem Distributor für IT, und da ging es ehrlich gesagt zu wie auf dem Schlachthof, also wie auf so einer Markthalle. Da gab es kein Benimmen, da wurde geschrien, da wurde geklotzt, da bist du behandelt worden, ja, wie so eine Drückerkolonne. Und da war ich in der Firma das erste halbe Jahr, erinnere ich mich, sage ich auch frei raus, da bin ich jedes Mal, das war in den Anfang der 90er Jahre, da bin ich jeden Mittag zur Telefonzelle, da hatten wir noch kein Handy, und habe meine Mama zu Hause angerufen und habe ihr wirklich vorgeheult, wie scheiße dieser Job ist und wie blöd die Menschen sind, und ich will doch wieder lieber zurück in den anderen Job. Aber meine Mama hat mir damals, sie war immer mein bester Coach, die hat mir natürlich zugeredet. Er hat gesagt, komm, packst du doch, mach doch weiter. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Zeit, diese Durststrecke von, ich schätze mal, das waren ein paar Wochen, 2, 3 Monate, wo ich so mit mir haderte. Ich habe durchgehalten, und dann hat sich das ganze Unternehmen für mich als ganz tolle Sache entpuppt, wo ich unglaublich viel gelernt habe, bevor ich dann zu dem Unternehmen gewechselt bin, wo ich jetzt noch auch bin. Und das muss man abwägen, diesen Grad. Halte ich durch, gebe ich der Sache eine Chance oder gehe ich weg? Und zurück zu den toxischen Beziehungen, eben da auch schauen, ist es wirklich eine toxische Beziehung oder ist es etwas, wo jemand ein bisschen in eine Richtung geht, was ich aber korrigieren kann. Lass uns zum nächsten Punkt gehen, wo wir es erkennen. Und ich glaube, da sind wir mitten in der Beziehung, Martin. Eifersucht und Kontrolle.
Oh ja.
Du hast da ja viel zu erzählen. Martin hat übrigens vorhin gesagt, geh mir nicht zu sehr ins Privatleben. Ich will nicht zu viel erzählen. Ich habe genug erlebt. Machen wir auch nicht, Martin, keine Sorge. Wenn ich das lese, Eifersucht und Kontrolle, weiß sofort jeder im Privatleben, klar, wenn du einen Partner, Partnerin hast, die eifersüchtig ist, oder der eifersüchtig ist, das ist nicht schön, aber da möchte ich auch trennen. Eine gesunde Eifersucht, die habe ich übrigens auch und kann mir vorstellen, jetzt gesund, damit meine ich auch mal vielleicht scherzend zu sagen, ah, gefällt dir die oder was man halt so macht. Aber wenn das so weit geht, dass es in eine Überwachung geht, in ein ständiges Misstrauen, ja, immer das Bedürfnis zu haben, ich will alles wissen. Da gibt's ja Leute, die haben eine App, wo sie sehen, wo der andere, wo der Partner sich gerade befindet, um immer ein Zeichen zu haben. Die rufen 5-mal an in der Arbeitsstelle, ich will meine Frau sprechen, ich will meinen Mann sprechen. Das, liebe Leute, das ist toxische Kontrolle. Das geht dann wirklich zu weit und das ist nichts. Und Martin, du hast da viel erlebt. Ein bisschen was willst du aber erzählen, hoffe
ich. Ja, ich muss dich etwas fragen. Stell dir mal Folgendes vor. Du bist natürlich mit einer liebenden Gattin zusammen und es funktioniert ja super. Aber jetzt stellen wir uns ein vollkommen anderes Szenario vor. Du bist mit einer Persönlichkeit zusammen und ihr liebt euch mit allem drum und dran. Und die Persönlichkeit fängt dann nach einer gewissen Zeit an zu sagen, ich möchte aber, dass du dein Handy immer offen herumliegen lässt, damit ich all deine Nachrichten lesen kann, die du per SMS oder per WhatsApp kriegst. Und ich möchte dein Passwort von deinem Handy wissen, ich möchte auch wissen, welche Bilder du da drauf speicherst, etc. Wie würdest du reagieren, Angie?
Oh, Martin, da erwischte mich jetzt. Aber also erste Sache, geht gar nicht. Also ich habe jetzt an Antje und mich gedacht, da würde ich, sie würde das niemals sagen. Also bei mir waren jetzt 2 Gedanken. Das eine ist, das würde Antje niemals sagen zu mir. Andererseits könnte sie jederzeit in mein Handy reingehen, weil da ist nichts. Das ist mir vollkommen egal. Aber der Punkt ist ja der, wie du sagst, wenn es jemand einfordert, in der Art, sorry, geht gar nicht. Geht gar nicht. Und da würde ich mich wehren. Da würde ich mich wehren, denn jetzt mal, wenn wir ins Eingemachte gehen, ich habe ja auch eine Privatsphäre, wo ich sage, du, ich möchte allein auf Toilette gehen oder kann ich bitte alleine duschen oder was auch immer. Jeder hat da andere Gepflogenheiten, aber es gibt nun mal Dinge, die man einfach für sich hat. Ja, auch nicht jede Zeitung, jedes Buch, das ich lese, liest meine Frau auch, will sie auch nicht. Was soll das? Ja, und das geht für mich schon unter eine Privatsphäre. Partnerschaft, wunderbar, toll, wir sind offen für alles, aber da gehört für mich auch eine gewisse, ja, eigener Raum dazu. Wie hast du es erlebt? Du hast es ja scheinbar erlebt, Martin.
Also da kommt ja alles dazu. Das geht los bei, da werden die Hosentaschen durchkramt, ob man irgendwelche, Achtung, verdächtigen Spuren findet oder Belege. Parken hat er mir gar nicht gesagt, wo war er denn da? Also es gibt die abenteuerlichsten Dinge. Und wenn man dann plötzlich als Partner damit konfrontiert ist, da fallen einem erstmal, entschuldige, dass ich diesen Begriff sage, alle Eier aus der Hose. Weil das ist so dramatisch, wirklich zum Objekt der Kontrolle zu werden und vielleicht auch der übersteigerten Eifersucht. Das ist in mir gar nicht so drin. Aber wenn man plötzlich sich damit konfrontiert fühlt, das macht schon was mit einem. Ja? Und das ist, weiß Gott, nicht gut für die Beziehung und es ist der Beginn einer toxischen Beziehung.
Ganz genau richtig. Jetzt möchte ich aber noch eins vorne wegwerfen. Natürlich ist die andere Person, hat ja Gründe, warum sie so agiert. Es gibt natürlich auch Beziehungen, wo man vielleicht den Grund hat, dass man, vielleicht war da schon mal was, deswegen ist man da aufhorchend. Das ist aber heute nicht unser Thema. Das müsst ihr auch unter euch besprechen. Aber das gibt's natürlich alles. Ich kenne wenige Menschen, die mit Absicht das tun, diese Gefühle. Und auch wenn jemand so reagiert, wie du es beschrieben hast, Martin, die Person hat ja ein Vorleben gehabt, wo vermutlich irgendwas war, was sie dazu antreibt. Trotzdem wichtig, dann muss man das bearbeiten. Ja, dann muss man wirklich vorher, bevor man eine neue Beziehung beginnt, das auch so klären, dass man neu starten kann, ohne diese Traumata im Hintergrund, weil sonst ist die nächste Beziehung wieder zum Scheitern verurteilt. Das ist meine Meinung dazu.
Angie, was auch zu den toxischen Beziehungen, ich glaube, auch dazu gehört, ist dieses Schweigen.
Oh, hör mir auf, ganz schlimme Sache. Hatte ich mal ganz früher in einer kurzen Beziehung, also das nennt sich Silent Treatment. Ich bestrafe dich dadurch, dass ich mit dir nicht spreche. Und ich kenne heute noch in meinem Freundinnenkreis, habe ich Situationen erlebt, wo die sagen, ja, der spricht jetzt mit mir nicht, schon seit 3 Tagen. Ich kenne eine andere Situation, da haben die dann sogar im Haus sich so getrennt räumlich, also die eine Person ist regelrecht aus dem Weg gegangen. Und das ist, Leute, Silent Treatment, das ist eine Verhaltensweise, die ist toxisch, absolut, weil du versuchst ja die Person zu bestrafen und zu manipulieren dadurch, dass du nicht mit ihr sprichst. Das ist ein Gewaltakt und das geht gar nicht.
Aber Angie, nun kennen wir alle auch die Theaterstücke, der Höhlenmensch des Mannes. Wenn der Mann ein Thema hat, dann geht er ja gerne mal in die Höhle und denkt drüber nach. Und wenn er in die Höhle geht, dann verschwindet er manchmal auch für 2 oder für 3 Tage, sondern er arbeitet erst mal mit sich selbst ab. Ja, Frauen sind von der Venus, Männer sind vom Mars. Ihr alle kennt diese Bücher, die sich rund um dieses Thema ranken. Der Höhlenmensch des Mannes, der halt nicht wirklich in der Kommunikation behende ist, offen ist und auch wirklich seine Seele auf den Tisch legt. Ist das auch das Gleiche wie Silent Treatment? Ist das schon der Einstieg in das Thema einer toxischen Beziehung oder ist es einfach ganz normales, persönliches Normalverhalten?
Martin, du weißt, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, genau weil wir keine Höhle haben hier. Ich habe keine Ahnung. Sag du es mir. Ich habe keine Ahnung. Also ich denke, wenn man vorher darüber spricht, ja, man kennt sich ja. Also meine Frau zum Beispiel weiß auch, ich brauche auch mal so meine Auszeiten. Das sind keine 3 Tage, aber das kann durchaus mal ein paar Stunden sein, wo ich sage, ich muss jetzt mal darüber nachdenken. Hat oft gar nichts mit uns zu tun, aber mit einer Sache, die ich überdenken muss. Und ich weiß noch, am Anfang unserer Beziehung musste ich das aber erstmal auch erklären, denn es ist ja befremdlich, wenn jemand sagt, nö, ich gehe jetzt mal alleine 4 Stunden spazieren. Aber das sind Eckdaten, die wir geklärt haben. Und so kann ich mir deine Frage auch erklären, Martin. Wenn ich in einer Beziehung bin mit einem Mann, der ab und zu raus muss 3 Tage, wenn der natürlich sagt, du Baby, ich fliege jetzt 3 Tage nach Las Vegas, du weißt ja, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Also da würde ich schon auf den Tisch klopfen, das geht natürlich nicht. Wenn er hingegen sagt, hey, ich würde gern 3 Tage mit meinen Jungs auf einen Wanderurlaub oder was auch immer, ja, ist ja egal. Wenn ich aber eine gute Beziehung habe, dann weiß ich ja, was da abläuft. Da wird nicht abends irgendwie das getan, warum ich eifersüchtig sein muss, sondern dann braucht er einfach seine Auszeit mit seinen Freunden, so wie jemand anders 5 Stunden in die Sauna geht am Samstag, ja, und dann wieder nach Hause kommt, um den Kopf frei zu kriegen. Konnte ich das damit beantworten, Martin?
Absolut. Also Männer brauchen auch einfach mal ihre Freiräume, um halt wirklich in Ruhe über irgendwas nachzudenken oder sich manchmal vielleicht auch abzulenken. Das hat nichts mit der Missachtung einer Person zu tun, sondern das ist scheinbar ein genetischer Defekt, den Männer einfach mitbringen.
Bringen den Frauen nicht mit, Martin? Brauchen die das nicht?
Nee, es gibt natürlich auch Frauen, die haben durchaus, ich sag mal, diese den Männern zugeschriebene Eigenschaft. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich vor meinem inneren Auge eine Vielzahl von mir bekannten Persönlichkeiten hin und her marschieren lasse, gibt es natürlich auch Frauen, die genau diese Attitüde haben, diese Attitude, diese Eigenschaft, dass sie erstmal mit sich im Klaren sein wollen, bevor sie es mit ihrem Partner besprechen. Das gibt es natürlich auch. Das sind Dinge, die müssen wir einfach wissen, die müssen wir beobachten, denn wenn es dauerhaft und immer wieder so vorkommt, dann ist das nichts anderes als der Einstieg in eine toxische Beziehung. Denn, so wie du es beschrieben hast, das Silent Treatment ist halt eine Form, wie man seinen Partner unter Druck setzen kann, ihn herabwürdigen kann. Und das ist so wie Dissen. Also das ist auch eine Form wirklich von, ja, Einstieg in die toxische Beziehung.
Guter Punkt, um jetzt damit zu beginnen, Martin, dass wir sagen, was kannst du tun, um rauszukommen aus dieser, nicht zwingend aus der toxischen Beziehung, aber um dich zu schützen, ja, um Selbstschutz zu machen. Und die erste Sache, die ich sofort empfehle, weil das ist mein Lieblingsthema, ich mache es seit Jahren und es tut mir so gut, das ist die Selbstreflexion, ja. Frag dich einfach selbst, was passiert da? Erlebst du Muster in einer Beziehung, die sich wiederholen? Kann es sein, dass du selber verpasst hast, gewisse Grenzen zu setzen, dass sich schon wieder, ihr kennt es sicher, dann trifft man sich im Freundinnenkreis und dann sagt, ja, jetzt hast du schon wieder so jemanden erwischt. Das war doch schon mit dem Letzten so oder mit der Letzten. Ja, das ist doch vollkommen egal. Das passiert Männern wie Frauen. Und das ist etwas, wo man sagt, ja, ich gerate immer an dasselbe. Nein, gerätst du nicht. Du gerätst nur dann immer an dasselbe, wenn du an dir nichts reflektierst und nichts veränderst.
Also Grenzen setzen halte ich für ein ganz wichtiges Thema und auch diese klare Kommunikation dann auch ja an den Tag legen, um halt mit seinem Gegenüber auch wirklich, wirklich ganz klar und deutlich zu artikulieren. Ich will, dass wir offen und respektvoll miteinander sprechen. Das gehört einfach mit dazu und diese Eigenschaften, die wir vorher schon besprochen haben, zum toxischen Beziehungen, das geht leider gar nicht. Und das natürlich auch mit der Selbstreflexion absolut klar ansprechen. Eine
aber
Frage,
Martin, ja? Martin, Frage an dich. Grenzen setzen, hast du super gesagt, aber jetzt stell mal vor, das ist die eigene Mama oder der eigene Vater oder ja, jemand, der sehr nah ist. Eltern finde ich ganz, ganz wichtig. Und wenn die jetzt eben, wie setzt du denn da Grenzen? Du musst jetzt nicht zwingend noch zu Hause wohnen, aber besucht ja die Eltern oft. Was machst du denn da?
Ja, gar nicht mal so gegenüber den Eltern, auch gegenüber den eigenen Kindern. Das gehört ja auch noch mit dazu. Das ist außergewöhnlich schwierig. Und es ist manchmal ist das auch ein Wabank-Spiel, das man tatsächlich machen muss. Die richtige Dosierung auch der Kommunikation zu finden. Wenn ich nur 2 Stunden bei der Mama bin und ich fahre nachher wieder nach Hause und ich sehe sie wieder in 4 Wochen, Herrgott, ja, da kann man mit einer gewissen Großzügigkeit auch vielleicht drüber hinweggehen. Aber wenn das natürlich zu einer Regelbeziehung wird und wenn ich mich permanent in Anführungsstrichen schlecht fühle, wenn ich in der Kommunikation mit dieser Persönlichkeit bin, mit der Mama, mit den eigenen Kindern, whatever, dann muss man es tatsächlich adressieren. Und dann muss man auch da die Grenzen setzen. Das hat auch etwas mit Selbstschutz zu tun. Denn wenn man das nicht tut, passiert Folgendes, man flüchtet. Man flüchtet aus der Beziehungsebene heraus zur Mutter, zu den eigenen Kindern, zum Partner und so weiter und so fort. Und wer flüchtet, sucht irgendwas Neues. Aber es heißt auf Deutsch gesagt, diese Beziehung ist massiv geschädigt.
Ich hatte in meiner Kindheit etwas, immer wenn wir zu einem gewissen Familientreffen gefahren sind. Ich habe da, das war mein Lieblingsonkel und ich habe den ganz verehrt. Aber der hatte eine Frage. Da wurde ich dann so 14, 15 jugendlich und dann fing der mit dieser Frage an und die hat mich unfassbar aufgebracht, hast du denn schon einen Freund? Ja, jetzt inzwischen wissen wir, Freund kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ich war aber damals noch nicht geoutet. Ich war noch nicht in meinem eigenen richtig, wie ich sein wollte. Ich wusste es noch nicht. Jetzt diese Frage hat mich unglaublich aufgewühlt. Zum einen, das wusste der ja nicht, ja. Der wollte einfach nur nett sein im Grunde, aber er hat mich mit dieser Frage regelrecht penetriert, immer wenn wir uns gesehen haben. Und hast du schon einen Freund, hast du schon immer kennengelernt? Und ich dachte mir, boah, das stresst mich jetzt total. Und damals wusste ich nicht, ich weiß noch, ich habe dann gesagt, ich mag aber heute nicht mitkommen, ich will da nicht hin. Man versucht ja dann Auswege zu finden. Heute weiß ich, wenn ich in so Situationen käme, da ist es nicht mehr die Frage, aber das gibt's ja andere Fragen, da würde ich wirklich eingeübt auch Sätze benutzen wie, ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, ja, oder auch freundlich, aber konsequent sagen, du, das ist jetzt nicht mein Thema, ich werde jetzt auch gehen, weil ich möchte ein bisschen Zeit für mich haben, ja, und das ist leichter gesagt als getan, das müsst ihr üben, wenn ihr so Situationen habt und sagt, oh, ich kann das so schlecht, ja, das ist übrigens auch die Sache, Martin, wir haben ja demnächst mal was über Essen geplant, wenn man in der Arbeit, sagen wir mal, in einem Pflegeberuf ist und dann kommen immer die Menschen und wollen einem dann Schokolade schenken zum Beispiel. Ich bin aber gerade am Abnehmen und will keine Schokolade. Das ist auch ein übergriffiges, toxisches Verhalten. Zumal, wenn ich dreimal gesagt habe, nein, Tante Helga, ich will keine Schokolade. Und dann bringt sie mir wieder die Pralinen mit. Und das sind Dinge, da muss ich konsequent bleiben, wenn ich das üben will. Versuche es zu üben, kann man übrigens auch mit einem Coach machen.
Erinnere an ein Wort, das du schon häufiger gesagt hast. Stopp. Hilft die Stopptechnik?
Absolut. Die Stopptechnik ist meine Lieblingstechnik. Die hilft dir auf allen Fluren, in allen Distanzen, weil du einfach sagen kannst, stopp, das zeigt dir selber. Ich behalte die Kontrolle. Ich beende jetzt das Gespräch. Ich gehe raus aus dem Raum und ich behalte die Kontrolle über die Situation.
Angie, in schwierigen Situationen mit Menschen, die mir zwar nahe sind, und die ich vielleicht auch brauche, kann man dann die Kommunikation beschränken? Vielleicht auf das Nötigste beschränken? Wäre das eine mögliche Option?
Genau richtig, das ist es. Du musst einfach klar sein, du hast die Macht zu entscheiden, wie oft der Kontakt sein soll. Und da ist mein Tipp, halte die Interaktion, also das Gespräch, so kurz wie möglich. Schaff dir auch Möglichkeiten rauszugehen, dass du sagst, okay, ich bin jetzt da, ich habe mir eine halbe Stunde geplant, dann muss ich aber gehen und zieh das dann auch durch. Freundlich, aber bestimmt. Bestimmt ist hier das Zauberwort. Ganz wichtig, bitte unbedingt machen. Martin, wie ist es denn mit emotionaler Distanz? Kann ich emotional eine Distanz wahren zum Partner, zur Familie?
Du siehst mich sehr nachdenklich.
Ich kann es dir erklären. Ja.
Es geht.
Ja, es geht. Es ist auch eine Übungssache. Das ist auch etwas, hatte ich im Coaching schon, da haben wir das wirklich geübt. Du musst dich darauf konzentrieren, dass du Abstand hältst. Innerlich, dass du deine eigene Reaktion im Griff hast. Denn vergesst bitte eins nie da draußen, ihr könnt niemals die anderen ändern. Ihr könnt sie nicht ändern, das wird nie funktionieren. Du kannst nur dich selber und deine Aktionen und Reaktionen verändern. Und zwar so, dass es für dich gut ist. Ja, und ganz wichtiger Punkt hierbei, übrigens bei allem, wenn dir irgendwas passiert draußen in der Welt und dich blafft jemand an oder der Kollege ist so unmöglich heute, es hat zu ganz, ganz hoher Prozentzahl nie mit dir zu tun. Die Person hat ein eigenes Problem, hat eine Unsicherheit, hat irgendwas gerade erlebt und du bist das Ventil. Bitte nimm es nicht an dich ran. Lass es nicht an dich ran, es betrifft dich eigentlich nicht. Nächster Punkt, Gesundheit. Wir haben ja am Anfang gesagt, warum reden wir überhaupt über das Thema? Weil es natürlich auch die Gesundheit beeinflusst. Ich glaube, es gibt sogar Studien dazu, die besagen, ja klar gibt es Studien dazu. Hast du was gefunden dazu?
Ich habe so 2-3 Studien, die ich vielleicht ganz schnell zitieren möchte. American Psychological Association sagt, dass Menschen, die in toxischen Beziehungen leben, oft hohen psychischen Stress haben und eine erhöhte Anfälligkeit für Angstzustände und Depressionen erleben. Also, das ist vielleicht der Einstieg in eine Depression. Zweites, unheimlich wichtiges Thema sind halt auch natürlich, wie soll ich das sagen, so Verhaltensdynamiken. Toxische Dynamiken beginnen oft subtil und verstärken sich wirklich erst langsam. Und das ist immer unheimlich schwer für eine Person auch wirklich zu erkennen, was passiert da. Und ehe man sich versieht, hat man Probleme wie schlechtes Schlafen, ja, innere Unruhe, Unwohlsein. Das sind natürlich all diese Aspekte, die damit einhergehen, Angie.
Das ist schon alarmierend, finde ich, Martin. Ich kann euch nur raten, achtet mal drauf, wie fortgeschritten das Ganze ist. Denn je länger du in so einer Beziehung verharrest, umso schwerer wird es ja für dich. Ja, du verlierst ja dein eigenes Selbstvertrauen. Du verlierst auch deine sozialen Fähigkeiten peu à peu. Und das ist das alles nicht wert. Such dir da wirklich Hilfe. Vielleicht erstmal durch ein Gespräch mit einer vertrauten Person und guck, ob es einfach nur ein leichtes toxisches Verhalten ist, wo du durch die Punkte, die wir jetzt alle genannt haben, rauskommst. Oder überleg, ob es wirklich vielleicht sogar weitergeht. Oder du hast wirklich mit einem Narzissten zu tun. Das ist nicht ungewöhnlich in der heutigen Zeit. Und dann musst du wirklich dir auch professionell Hilfe suchen, um da rauszukommen. Ich glaube, wir haben viele, viele Punkte gesagt. Es ist ein sehr schweres Thema und ein sehr tiefgreifendes. Wir können es nur anreißen. Aber wie ihr seht, Martin hat ganz extrem damit zu tun gehabt, auch schon in seiner Vergangenheit. Bei mir, ich bin immer so angeditscht, aber bin ganz gut rausgekommen. Wir haben euch viele Techniken jetzt mitgegeben. Denkt dran, ihr seid es wert, dass ihr auf euch Acht gebt. Reflektiert mal durch, wo ihr das Gefühl habt, wo nicht auf euch geachtet wird, wo du toxisch behandelt wirst von jemandem. Und dabei ist es egal, in welchem Umfeld. Das kann dir in der Arbeit passieren, in deiner Familie, in engen Kontakten, in Freundschaften. Reflektiere es. Wir sind die Letzten, die sagen, trenn dich von jemand. Aber wir sind die Ersten, die sagen, sei mutig, achte auf dich, geh die nächsten Schritte. Und wenn es wirklich so ist, dass du alleine die Schritte nicht wagen magst, hol dir professionelle Hilfe. Das war heute ein durchaus durchwachsenes Thema, Martin. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, es hat euch auch wieder gefallen. Und freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Angie's Talk. Tschüss.
Mutig und motiviert durchs Leben. Das war Angie's Talk, der Motivationspodcast mit U wie Mut. Mehr Inspiration gibt es in einer Woche. Motivation pur.